Josef Haydn. Und das Oratorium heißt, also wer es gerne mal anhören möchte, also ich bin nicht so der Klassik-Fan, aber wer sowas gern macht, hört euch das mal an. Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz heißt das Oratorium. Interessant. Und man muss sich das vorstellen. Und ich will es jetzt nur als Eingangsimpuls weitergeben und keine große Predigt draus machen. Dass da nicht einer hängt an diesem grausamen, an dieser grausamen Hinrichtungs, an diesem Kreuz, was die ursprünglich ja die, also die Römer haben es ja nicht erfunden, das waren ja die weiß es nicht. Ich glaube, Alexander der Große, gell? Der hat sich das ausgedacht. Die Römer haben es verfeinert. Auf jeden Fall so völlig gemartert und voller Schmerzen. Da hat man die Meinung oder wird als Mensch vermuten, der kann nur noch an sich denken. Stellt euch mal die schlimmsten Schmerzen vor. Die schlimmste Geschichte, die euch passiert. Wie seid ihr dann drauf? Was macht ihr dann? Ihr stöhnt vielleicht, ihr jammert, ihr klagt an. Ihr könnt nicht mehr normal denken. Also das wäre das Normale. Man ist eigentlich nur noch in diesem Schmerz gefangen und weiß nicht mehr. Man möchte irgendwie rauskommen und kann nicht. Einer hat mal gesagt, wir sollen mitfühlend sein. Und das gelingt eigentlich nur, wenn es uns gut geht. Wenn wir nicht in schlimmer Not sind. In schlimmer Not ist es extrem schwierig, an andere zu denken. Und das erste Wort, das Jesus am Kreuz sagt und bewusst sagt, ist genau so, dass wir merken, er denkt nicht an sich. Es ist übermenschlich, es ist übernatürlich. Und doch hat er diese Schmerzen. Und doch durchgeht er alles, was da passiert, im vollen Bewusstsein, als ganzer Mensch. Lukas 23, Vers 34. Aber ich fange schon ab 33 an. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur rechten und den anderen zur linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das für ein Wort? Und das ist jetzt auch keiner, der vor Schmerzen schreit und um Hilfe ruft: Vater, hilf mir oder so. Sondern das ist eine Fürbitte, die er hier betet. Eine Fürbitte für die, die das Grausame ihm angetan haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kein verzweifelter Hilferuf, hinausgeschrien zum Vater, sondern eine Fürbitte für die, die ihn verachten. Sie meinten, das soll der Messias sein. Wenn er so verletzt werden kann, wenn er so leiden muss, wenn er so abscheulich ausschaut, wir wissen aus Jesaja, die haben sich voller Ekel abgewandt von Jesus, so entstellt war er. Das soll der Messias sein, der so hilflos dort am Kreuz hängt? In Jesaja 53, Vers 3 heißt es, er war verachtet, von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden, also mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Das ist unvorstellbar. Er als der Vollkommene, als der Reine, er wird zum, sprichwörtlich zum Abschaum gemacht. Für mich. Und er betet, obwohl die Menschen vor dem Kreuz noch stehen Und da sind Leute und die Obersten schreien, du hast dich die ganze Zeit als Gottes Sohn ausgegeben. Wenn du es wirklich bist, steig runter. Beweise es uns. Zeige es uns. Und verlachen ihn und verspotten ihn immer noch. Und er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wissen sie wirklich nicht, was sie tun? Auf jeden Fall, das, was Jesus da sagt, ist auch eine Erfüllung aus Jesaja. Jesaja 53, Vers 12 sagt, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Sagt Jesaja schon. So viele erfüllte Prophezeiungen, wo das Volk Gottes, wo die Obersten erkennen konnten, einige haben es getan, haben es erkannt, das muss der Messias sein. Hier nochmal eine, direkt am Kreuz, eine Erfüllung von Jesaja. Einer, der für seine Feinde betet. Wo gibt's das? Muss das nicht irgendwie zum Aufwachen führen für die Obersten, für die Religiösen? Muss das nicht Klick machen und sie einfach dahinter kommen? Das muss der Messias sein. Er hat für die Menschen gebetet, die schrien hinweg mit ihm. Die vor Pilatus toben und fordern, kreuzige ihn und so für seine Verurteilung gesorgt hat. Er hat für die gebetet, die ihn selbst dann noch, als er am Kreuz hing, verspottet haben. Für die, die ihn gefoltert, die ihn blutig geschlagen, die ihn mit Spott und Hohn nach Golgatha getrieben haben. Für die Soldaten, die ihn kreuzigten, hat er gebetet. Für die beiden Verbrecher, links und rechts, hat er gebetet. Er hat für die ganze Welt gebetet. Er hat für mich gebetet. Er hat für dich gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit welchem Recht kann er das bitten? Vom Vater, vergib ihnen. Weil ich hier hänge. Ich als Opferlamm hänge hier, dass du, Vater, vergeben kannst. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, ich habe die Frage gestellt, wissen sie nicht, was sie tun? Waren die Soldaten wirklich so dumm und abgestumpft, dass sie nicht merkten, was sie Böses taten? Vielleicht dachten sie, wir tun ja nur unsere Pflicht. Das kann man eins zu eins auf heute übertragen. Wie viele Menschen gibt es, die Böses tun und sagen, wir tun nur unsere Pflicht, weil andere das von uns so wollen? Böses Handeln bleibt böse. Ja, es gibt viele weitere Mitschuldige an dieser Kreuzigung. Vielleicht merkten sie schon, dass sie was falsch taten, aber Pilatus, er zum Beispiel wusste ganz genau, ich finde keine Schuld an ihm, sagt er. Ich will nichts zu tun haben mit diesem Gerechten, das sagt auch die Frau. Ich habe in der Nacht einen Traum gehabt, lass ihn gehen. Pilatus wusste ganz genau, dass er da einen Unschuldigen zum Tode verurteilt. Er hat sich auch mitschuldig gemacht. Und der hohe priesterliche Rat, er hätte um die Festnahme Jesu nicht so viel Geheimnis machen müssen und dafür auch noch 30 Silberlinge zahlen und Leute bestechen, dass das irgendwie gelingt. Die wussten ganz genau, was sie tun, dass das nicht recht ist, dass das falsch ist, dass es sündig ist. Und ich, wie oft sündige ich bewusst, obwohl ich genau weiß, dass es falsch ist. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er sagt das in dem Moment, als er als eingeborener Sohn, als Schuldloser, als der wahre Gott am Kreuz hängt. Mein Verhalten hat dazu geführt, dass er gekreuzigt wurde, weil ich immer wieder gesündigt habe und ihn nötiger habe als alles andere und Vergebung nicht anders geschehen kann. Wisst ihr, was passiert, wenn einer Jesus als seinen Retter und Herrn annimmt und dann beginnt, ihm nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden? Bis in letzte Konsequenz, also da haben wir von den Täufern vorhin gesprochen, die auch dafür bezahlen mussten, für ihre Überzeugung, die sie lebten und der sie treu blieben. Und der erste davon war auch Stephanus. Als Stephanus angeklagt wurde und mutig bezeugte, dass Jesus der Messias ist, da stoßen sie ihn vor die Tore Jerusalems und fangen an, ihn zu steinigen. Und was macht er? Er kniet nieder und er betet. Er betet für die, die ihn steinigen. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Also er spricht jetzt nicht zum Vater, sondern zu seinem Herrn Jesus Christus. Woher kann er das sagen? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Wenn mir jemand an den Karren fährt, ich sag's mal so, wie schnell bin ich dabei, mich zu wehren? Und zu sagen, mit mir darf er das aber nicht machen. Und hier wird einer, nur weil er seinem Herrn treu nachfolgt und ihn bekennt, zum Tode verurteilt. Wie kann er beten, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an? Das ist der Herr in ihm, der das macht. Das kann keiner von sich aus machen. Und genauso hat es Jesus getan. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr Jesus, es ist gewaltig, wenn wir vor diesem einen stehen, was du als erstes am Kreuz gesagt hast, dass das überhaupt Menschen so kalt lassen kann und dass Menschen das übergehen können, dass sie es ignorieren. Und es schmerzt mich, dass ich selber so lange getan habe. Aber danke, Herr, dass du mich überwunden hast, dass ich erkennen durfte, es ist meine Schuld, dass du dort als schuldloses Lamm hängst, dass du dich richten lässt für das, was ich falsch gemacht habe, was ich gesündigt habe. Und danke, Herr Jesus, dass es stimmt, dass dort, wo du Leben veränderst, wo du mich veränderst, das Gleiche passiert und das Gleiche irgendwie da sein darf, wie es bei dir am Kreuz war, dass du Retterliebe hattest ohne Ende. Ich habe das nicht aus mir. Ich muss es dir einfach bekennen, aber ich danke dir, dass du der bist, der sagt, dass du nun der Herr meines Lebens bist, dass du mich veränderst, dass alles neu geworden ist. Herr, wir denken an die vielen, die da als Märtyrer vorangegangen sind und das Gleiche irgendwie hatten, das Gleiche bezeugen konnten, das Gleiche getan haben wie du am Kreuz. Danke, dass du das machst. Herr, danke, wir dürfen dich feiern als unseren Erlöser. Amen.